Hallo Regina.
Hallo Andi.
Erzähl uns doch mal, wie bist du überhaupt von diesem ABBA-Fieber gepackt worden, das dich ja bis heute nicht mehr loslässt?
Also ich war damals 10 Jahre alt und bin mit dem Lied Money, Money, Money ABBA Fan geworden. Oder eigentlich habe ich ABBA in der Disco damals gesehen. Das war Anfang November 1976. Da haben sie erst Dancing Queen gesungen. Da fand ich die Kostüme schon total gut. Und zum Schluss haben sie dann noch Money, Money, Money gesungen. Und ich war von dem Auftritt so begeistert, ja, dass ich einfach Fan geworden bin und mir ihre Lieder so auf Kassette aufgenommen habe und ja, Poster an die Wand gemacht habe. Aber dass ich nach, wie lange bin ich jetzt Fan? Seit 44 Jahren, dass ich jetzt immer noch Fan bin, hätte ich damals natürlich nicht vermutet.
Ich schätze mal, dann kamen auch bald die ersten Kassetten und vielleicht auch Schallplatten. Erinnerst du dich noch daran, was deine erste ABBA-Platte war?
Ja, also ich hatte damals erstmal nur einen Kassettenrekorder als 10-Jährige und da war meine erste Kassette natürlich Arrival, die ist 1976 erschienen und das war meine erste ABBA-Kassette. Und später hatte dann meine Schwester einen Plattenspieler, so ein Jahr später ungefähr, und da habe ich mir dann die Waterloo LP gekauft. Das war meine allererste Vinylscheibe. Da war ich ganz stolz drauf.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Was ich
Ja.
mir aber auch gut vorstellen kann, ist in den 70ern, eine Zeit ohne Internet, man mag es kaum glauben, die gab es. Da war es vielleicht auch schwieriger, an Infos über seine Lieblingsband heranzukommen. Stichwort Regenbogenpresse. War das vielleicht ein etwas teures Hobby dann auch, gerade mit 10, vielleicht dann auch 11, 12 Jahren?
Ja, ich habe mein ganzes gesamtes Geld nur in ABBA-Sachen angelegt, vielmehr an Magazinen wie die Bravo, Pop, da gab es ganz viele. Popfoto, Rocky, das Freizeitmagazin, ich weiß gar nicht mehr, jedenfalls ganz viele Magazine. Und die haben natürlich damals in den 70er Jahren auch fast in jeder Ausgabe über ABBA berichtet. Und ja, das musste ich dann natürlich alles kaufen. Aber ich hatte natürlich auch Freunde, die sich zum Beispiel die Bravo gekauft haben und die mir dann die Berichte aufgehoben haben oder die Poster, wo ich die dann gekriegt habe. Und eine Zeitschrift gab es, die erschien monatlich. Das war Super Poster. Und die kostete damals 4,80 Mark. Und ich hatte, glaube ich, 5 Mark Taschengeld in der Woche. Musste also immer genau gucken, wie ich das Geld anlege in ABBA-Sachen. Und jeweils Superposter hatten immer die schönsten Poster, waren aber leider auch am teuersten. Und ich konnte mir das auch nicht, leider nicht immer alles leisten, aber ich werde das nie vergessen. Da gab es ein Poster 1979 in der Superposter. Und ich war damals, bin zur Realschule gegangen und in einer Parallelklasse haben diese Poster an den Wänden hängen gehabt. Und da war dieses Superposter dabei. Ja, und da bin ich dann zum Dieb geworden. In der Pause bin ich dann mit meiner Freundin dahin. Ich habe gedacht, ich muss dieses Poster haben. Ich habe irgendwie gar nicht daran gedacht, dass ich vielleicht jemanden fragen könnte, ob ich mir das abnehmen kann. Nee, bin einfach rein in der Pause, hab das geklaut und hab's genau immer noch mit dem Tesafilm und so. Also dieses Originalposter, was ich damals geklaut habe, das habe ich immer noch in meiner Sammlung.
Durch ABBA zum Dieb geworden, da tun sich
Ja,
ja
genau.
Abgründe
Und das war
auf.
aber nur einmal. Das war nur einmalig.
Naja, 4,80 Mark damals auch schon ein stolzer Preis für solche Poster, ganz klar.
Ja.
War es dann vielleicht nicht auch manchmal frustrierend, wenn man diese Zeitschriften gekauft hat und gemerkt hat, ah, so richtig recherchiert haben die aber auch nicht. Da sind ja mehr Gerüchte und Spekulationen als Informationen drin.
Da habe ich damals als 10-Jährige oder 11-Jährige gar nicht drüber nachgedacht. Also ich habe einfach alles aufgesogen, was es von ABBA gab, ob das nun stimmt oder nicht, diese Informationen. Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, 1978 ist dann das erste Taschenbuch von ABBA erschienen. Und also auf Deutsch, das hatte ich mir dann gekauft. Da hat man natürlich sehr viel mehr Informationen so ganz kompakt bekommen. Das war dann gut. Oder auch in den Magazinen, in dieser Regenbogenpresse. Mich haben auch als Fan dann die Poster interessiert und die Fotos und die Berichte. Naja, das hat man halt so mitgenommen. Und deswegen, also damals als Teenie, habe ich mir da kaum Gedanken drüber gemacht, ob das alles stimmt, was da drin steht.
Es ging dann einfach nur darum, der Band möglichst nahe zu sein. Und das funktionierte sicher auch über Merchandise-Produkte, von denen es ja ab den 70ern mehr als genug gab. Ich erinnere mich da im ABBA-Film werden ja ABBA-Buttons, Hefte, Socken sogar, Mützen, die ganze Palette gezeigt. Hast du dann auch angefangen, solche Sachen zu sammeln?
Ja klar, ich hatte natürlich, aber Buttons gab es ja jede Menge, überall auf dem Flohmarkt oder bei, ja, es gab damals ja auch extra so Merchandising-Geschäfte. Ich weiß noch, einmal in Berlin war ich mal, da gab es ABBA-Spiegel. Da musste man sich dann natürlich entscheiden, welchen nehme ich denn jetzt von den 5 Spiegeln, die da angeboten wurden. Weil ich ja, wie gesagt, ja auch nur Taschengeld hatte. Und dann hatte ich eine Jacke, die war von oben bis unten mit ABBA-Buttons bestückt. Die kosteten damals diese ganz kleinen ABBA-Buttons 1 Mark oder 1,50 Mark und diese etwas größeren irgendwie um die 3 Mark oder so. Aber überall, wo ich war, also wenn ich mal in Hannover war oder also in anderen Städten, ich habe immer nach ABBA-Sachen Ausschau gehalten und habe dann immer so mein letztes Geld dafür ausgegeben. Ja, und dann war ja Weihnachten und Geburtstag und da habe ich natürlich mir auch jede Menge ABBA-Sachen gewünscht.
Und hoffentlich auch bekommen.
Ja, na klar.
Die Sammlung scheint ja sehr angewachsen zu sein. Stimmt es denn wirklich? Hast du ein eigenes ABBA-Zimmer in der Zwischenzeit?
Ja, habe ich tatsächlich. Ich habe ein eigenes ABBA-Zimmer und da sind über 5000 Platten von ABBA und Solo enthalten, also LPs und Singles aus verschiedenen Ländern. Da habe ich zum Beispiel die Woolly Woof aus verschiedenen Ländern, aus England, aus Schweden, aus Norwegen, aus Deutschland, aus Bulgarien, also alle möglichen Länder, die es so gibt.
Auch Ausgaben aus der Sowjetunion.
Ja, genau, habe ich auch. Und zwar gab es da auch jede Menge verschiedene Pressungen. Also ich habe das ja immer dann schon gesammelt, wenn das Label auf der Vinyl-LP, wenn das schon irgendwie anders aussah, als ein anderes. Also ich habe jetzt gerade aus der Sowjetunion das Album Volevo mit verschiedenen Farben. Also da gab es dieses Vinyl mit verschiedenen Farben, dann verschiedene Pressungen aus verschiedenen Jahren. Da stand dann irgendwo ganz klein 1982, 1983. Dann musste das natürlich auch alles ja, gekauft werden. Das heißt, ich habe es nicht gekauft. Diese Sachen, die habe ich ja alle getauscht damals. Ich hatte Brieffreunde in der DDR. Ich hatte überhaupt ganz viele Brieffreunde. Zu meinen Hochzeiten hatte ich, glaube ich, irgendwie so über 100 Brieffreunde, weil es gab ja kein Internet. Und mit den Brieffreunden habe ich eben ganz viele ABBA-Sachen auch getauscht. Und unter anderem eben auch mit meinen Brieffreunden aus der DDR. Mit denen habe ich dann ganz viele Platten aus der Sowjetunion getauscht, weil die hatten auch noch spezielle Cover, also andere Cover als hier in Westdeutschland. Das war schon total cool. Und die aus der DDR haben sich natürlich gefreut, wenn sie was aus dem Westen bekommen haben.
Das ganz sicher. Wie hast du diese Brieffreunde denn gefunden? Auch über Zeitschriften oder warst du auch schon Mitglied in einem Fanclub?
Ja, also da gab es mehrere Wege. Einmal über Zeitschriften, zum Beispiel in der Popcorn stand dann, ich bin ABBA-Fan, ich suche Kontakt zu Gleichgesinnten. Dann gab es ein ABBA-Magazin in England, das ist damals monatlich erschienen. Es hieß ganz einfach ABBA Magazine. Und da gab es auch Anzeigen. Ich selbst hatte auch mal in Zeitschriften eine Anzeige. Und dann gab es noch den International Youth Service. Das war so ein, kennst du den? Nee,
Nein,
wie alt bist du? Du bist noch jung.
noch
Also
zu jung dafür.
das war damals total spannend. Da konnte man für 2,50 Mark Adressen kaufen. Und zwar gab es so eine Liste mit verschiedenen Ländern und da stand dann drauf, woher man also dieser Youth Service, da hat man dann also 2,50 Mark hingeschickt und hat gesagt, ich möchte eine Brieffreundin zum Beispiel aus Schweden haben. Und wenn dann eine aus Schweden sich da auch angemeldet hat und jemanden aus Deutschland gesucht hat, in meinem Alter, dann wurde das miteinander verbunden. Und das kostete, wie gesagt, 2,50 Mark. Und plötzlich hat man dann Adressen gehabt. Und ich habe das dann auch ausgetauscht mit meiner Freundin. Die hatte auch viele Brieffreundinnen aus der ganzen Welt. Und dann hat die ihre Brieffreundin gefragt, oh, kennst du jemanden in deiner Nähe, der vielleicht auch noch ABBA-Fan ist? Ich habe da jemanden, die würde sich gerne damit schreiben. Und so hatte ich dann plötzlich ganz viele. Brieffreunde. Und ganz viel auch durch diesen International Youth Service. Ganz viele ABBA-Fans waren dabei, weil ja, die meisten mochten halt auch ABBA. Und so habe ich dann ganz viel getauscht. Das war voll spannend. Ich habe manchmal 10 Briefe am Tag gekriegt und ja, das war total mein Hobby. Ich habe auch noch Kontakte, jetzt zum Beispiel in der DDR. Da habe ich auch noch welche, die ich damals schon kannte und die ich heute auch immer noch treffe. Also die Freundschaften sind schon mehr als 30 Jahre alt. Das ist total klasse.
Also halten wir als Zwischenbilanz fest, aber macht nicht nur zum Dieb, sondern macht auf jeden Fall auch ganz viele Freundschaften und Geselligkeit. Und da sagt nochmal jemand, es gab keine sozialen Netzwerke vor dem Internet.
Genau.
Um noch einmal kurz auf deine Sammlung von ABBA-Merchandise und Fanartikeln zurückzukommen, hast du denn vielleicht ein paar besonders ausgefallene oder skurrile Objekte, von denen du da berichten kannst?
Also ich habe alles, was es damals so gab. Es gab zum Beispiel diese ABBA-Puppen in den Boxen.
Wie muss man die sich vorstellen? Wie Actionfiguren oder eher wie Barbie-Puppen?
Eher wie Barbie. Also von Matchbox gab es die damals. Und ja, die sahen, naja, sahen aber jetzt nicht so wahnsinnig ähnlich, aber die hatten halt auch die Kostüme und dann konnte man noch extra Kostüme dazu kaufen. Die habe ich auch. Und ja. Und dann eine ABBA-Kette, ABBA-Schal, ABBA-Jacke, Ohrringe. Was habe ich denn alles? Muss ich mal gucken, Spiegel. Aber was besonders Skurriles, ja, diese ABBA-Puppen sind halt, oder Parfüm. Es gab von Agnetha und Frieda Parfüm und von ABBA auch eine Seife. Das wurde alles in England hergestellt und das waren alles offizielle Souvenirs, also die wurden von ABBA auch genehmigt, die durften das ABBA-Logo dann tragen.
Eine ABBA-Seife, da stellt sich mir sofort die Frage, wonach riecht diese Seife?
So ein bisschen nach Kernseife. Also ich würde sie jetzt auch nicht mehr unbedingt benutzen, also schon alleine dadurch nicht, dass es natürlich wertvoll ist. Und auch das ABBA-Parfüm, ich habe das einmal gesprüht. Das ist natürlich schon, ja, eigentlich ja, schon über 40 Jahre alt ist das schon. Über 40 Jahre, 1978 erschienen. Ich muss immer nachdenken.
Ja, es riecht vielleicht nicht mehr ganz so, wie es damals gedacht war.
Genau.
Ja, in diesem Fall kann man auch hier festhalten, aber lieber die Musik, weniger das Parfüm.
Genau.
Aber bei all diesen Merchandise-Produkten und diesen Fanartikeln, den Heften, wo ja auch schon eine ganze Menge Geld als Fan hereinfließt, muss ich natürlich auch die Kritik der damaligen Zeit aufgreifen, dass ABBA ja nur an Kommerz interessiert gewesen wäre. Die Musik ja sowieso nur billiges Popgedudel gewesen sei und das, obwohl die Musik, wie wir ja gehört haben, auch erfolgreich in Ostblockländern lief. Wie hast du diese wirklich teilweise auch bösartige Kritik erlebt?
Also wie gesagt, damals als junges Mädchen habe ich da gar nicht so groß drüber nachgedacht. Ich fand es halt ganz komisch. Ich war zum Beispiel auch ein paar Mal in der DDR, als es noch die DDR gab, und habe da meine Brieffreunde besucht. Und da gab es ja auch zum Beispiel zwei ABBA-Alben sind da erschienen in der DDR. Und unter anderem, also die eine hieß Dancing Queen und das ist wie bei uns die Arrival-LP. Und darauf auf unserer westdeutschen Arrival-LP ist ja das Lied Money, Money, Money. Und das durfte in der DDR nicht veröffentlicht werden. Da war dann auf der LP Bang a Boomerang statt Money, Money, Money. Und ja, das fand ich schon sehr merkwürdig. Also dieses Ganze, das aber dafür niedergemacht wurde. Ich habe das ja auch selbst in der Schule gemerkt. Also ich war ja ein ganz offensichtlicher ABBA-Fan mit meiner ABBA-Kette, mit meinen ABBA-Buttons und so. Die ganze Schule wusste eigentlich, dass ich ABBA-Fan bin. Ja, und dann wurde ich natürlich auch geärgert. Und haben die auch gesagt, das ist viel zu kommerziell. Und ja, in der Zeit hörte man dann lieber Uriah Heep oder so, die ich ja auch nicht schlecht fand. Aber ich habe immer so gedacht, muss man denn aus allen Songs ein Problem machen? kann man nicht einfach nur mal glücklich sein, wenn man Musik hört? So wie mit ABBA. Und ja, da wurde ich immer sehr belächelt. Und das Komische ist ja, diese ganzen Kritiker von damals, die hatten ja irgendwie nicht recht. Denn heutzutage weiß man ja, alle sagen plötzlich, ABBA fand ich schon immer gut. Auch als junges Mädchen oder als Junge. Und ich habe auf jeden Fall ABBA-Platten im Schrank. Und alle reden ja jetzt nur noch darüber, wie toll ABBA eigentlich waren und wie ausgefeilt die Musik war und wie gut das produziert war und dass man es nicht einfach nachsingen kann. Und zum Beispiel hier Bono von U2, der hat ja mal gesagt, er hätte ABBA am liebsten mit einer Axt erschlagen damals. In den 70er Jahren, da fand er die überhaupt nicht gut. Und 1992 holt er sich Björn und Benny auf die Bühne, spielt mit denen Dancing Queen und verneigt sich vor denen. Also, das war ja irre. Und alle großen Musiker, ja, allen gefällt aber und alle finden sie jetzt toll. Ganz plötzlich werde ich auch, wenn ich gefragt werde, oh, du bist ABBA-Fan, oh, das ist ja toll, das ist eine tolle Musik. Erzähl doch mal, was hast du denn und wie läuft das mit dem Fanclub und so? Und früher in den 70er Jahren, da hieß es dann immer, was, du bist ABBA-Fan? Wie kann man nur? Oh, furchtbar oder, ne? Also total unterschiedlich. Also mit damals als Teenie hat mich das sogar ein bisschen angespornt. Ich habe dann meine ABBA-T-Shirts und Buttons noch mehr zur Schau gestellt, habe gesagt, na und, bin ich eben ABBA-Fan? Ich finde die gut und ich habe immer dazu gestanden.
Also nochmal eine Paradoxie mehr, was ABBA angeht. Auf der einen
Ja.
Seite ja auch schon damals mit den Plattenverkäufen und den Charterfolgen wahnsinnig weit vorne mit dabei. Vergleiche mit den Beatles wurden gezogen. Und auf der anderen Seite durfte man aber auf keinen Fall öffentlich sagen, ich bin ABBA-Fan, sonst war man nicht mehr cool.
Genau so war es. Das Komische war ja eben, jeder hat gesagt, also keiner durfte das öffentlich zugeben, ABBA-Fan zu sein und die Musik zu lieben. Andererseits waren sie überall in den Charts immer ganz oben. Irgendwoher müssen Plattenverkäufe ja gekommen sein. Und jetzt plötzlich sagen die alle, ja, ABBA fand ich immer schon gut. Und ich habe ja auch eine ABBA-Platte im Schrank. Also es ist schon kurios irgendwie.
Die wahrscheinlich sehr gut erhalten ist, weil sie jahrelang in einem Schrank versteckt werden musste.
Genau.
Okay, also wenn aber damals so uncool war, muss es ja einen ganz wunderbaren Grund gegeben haben, warum du dich trotzdem nicht von ihnen abgewendet hast. Was haben sie dir damals bedeutet?
In erster Linie auf jeden Fall die Musik. Also die Musik war ja das A und O und nicht zuletzt auch die vier Menschen selbst auch. Also immer wenn eine neue ABBA-Platte rausgekommen ist, damals, wie gesagt, gab es ja kein Internet. Man wusste dann immer ungefähr, wann die neue Platte erscheint. Das stand in den Zeitungen, aber nie den genauen Tag. Und ich hatte mittwochs immer Mel Sunders Hitparade gehört im Radio. Und der hatte die neuesten ABBA-Platten immer eine Woche, bevor die erschienen sind. Und dann habe ich manchmal geweint, wenn der eine neue Platte vorgestellt hat, weil das so schön war. Also das hat mich immer berührt. Die Stimmen von Frida und Agnetha gemeinsam, das hat mir sehr viel bedeutet. Also das kann man gar nicht beschreiben. Das hat immer ja ein gutes Gefühl ausgelöst. Und die Gruppe selbst auch, mit denen ich mich ja beschäftigt habe, das fand ich auch immer gut, was die so von sich gegeben haben. Dass die so, ja, wie soll ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht beschreiben. Also, das war einfach, hat immer Glücksgefühle ausgelöst. Auch wenn ich sie im Fernsehen gesehen habe, da habe ich immer schon, wenn ich wusste, in einer halben Stunde kommt die Sendung, wo sie auftreten, habe ich schon eine halbe Stunde vorher vorm Fernseher gesessen und war ganz gespannt. Und wenn die dann gekommen sind, also das erste Mal habe ich im Februar 78 geweint, als sie aufgetreten sind am laufenden Band, weil ich so berührt war und das so schön fand. Und von da an habe ich jedes Mal geweint, wenn sie im Fernsehen waren, einfach weil ich es so schön fand. Also das hat mich immer voll umgehauen, auch der ABBA-Film damals im Kino. Also das war ja, da bin ich richtig. Also dann habe ich wirklich mich nur noch auf ABBA fokussiert und auf nichts anderes. Also das war einfach toll. Oder auch wenn eine neue Platte erschienen ist, eine Langspielplatte zum Beispiel, dann bin ich in mein Zimmer gegangen, habe die natürlich am Erscheinungstag gekauft Bin dann in mein Zimmer, habe alles abgeschlossen und habe diese Platte ein paar Mal gehört. Und ja, das war einfach total super. Ich finde das eigentlich schade, dass man das heutzutage, es gibt ja so viele Fans, die damals in der Zeit, als ABBA aktiv waren, die damals noch gar nicht geboren sind, die Fans, und die das gar nicht erlebt haben, wie es ist, wenn eine neue ABBA-Platte rauskommt und man da so fiebert und jeden Tag in ein Plattengeschäft rennt und nach der neuen Platte fragt. Also ich war ja schon überall bekannt. Ich habe damals in Hameln gewohnt und jedes Plattengeschäft kannte mich. Die haben mich gesehen und haben dann immer schon mit dem Kopf geschüttelt, wenn ich nur in der Tür stand. Das hieß für mich, ach, die neue ABBA-Platte ist immer noch nicht da. Und irgendwann sagten sie dann, ja, jetzt haben wir sie da. Und wir haben dir schon eine zurückgelegt. Also das war schon cool, so die Erfahrung, wie das damals war.
Aber mit ein bisschen Glück haben wir ja auch noch die Möglichkeit, eine neue Veröffentlichung
Ah,
mitzuerleben.
genau.
Aber dazu später mehr. Haben dir denn auch die Texte etwas bedeutet oder hast du erstmal auf die gar nicht so gehört?
Erstmal habe ich immer die ganze Platte mir angehört und dann habe ich die Texte dazu genommen und mir die Lieder nochmal angehört. Und natürlich die Texte, die haben mir natürlich auch sehr viel bedeutet. Natürlich vor allen Dingen The Winner Takes It All. Aber auch, also die ABBA-Songs, das Komische war ja, die klingen alle sehr fröhlich. Aber wenn man sich die Texte anschaut, Knowing Me, Knowing You zum Beispiel, jeder kann das so mitsummen und singen. Das ist aber eigentlich ein trauriges Lied, also ein trauriger Text. Da geht es darum, dass da jemand in einem leeren Haus steht und da hätten Kinder spielen können. Und also das ist so eigentlich ein trauriger Text. Aber ich fand das damals sehr schön, vor allen Dingen auch, als ich mich dann so verliebt habe in irgendeinen Jungen und das hat nicht geklappt oder man hatte überhaupt generell Liebeskummer, aber hatten für alles immer irgendwie ein Lied. Und ja, das fand ich einfach toll.
Und auch ein Punkt gegen die Kritik, dass ABBA ja nur belanglose Songtexte gemacht hätten, wie ja damals auch ab und an gesagt wurde. Gerade nach dem Sieg bei Waterloo wurde ja gesagt, ja, letztes Jahr, da hatten sie es mit einem Lied übers Telefonieren versucht und heute, das ist jetzt halt ein Lied über eine Schlacht mit vielen Toten. Also bitte, was soll das alles? So einfach ist es dann doch nicht.
Ja, genau. Man muss einfach mal genau hinhören. Das hat ja auch das Musical Mamma Mia gezeigt, auf Deutsch zum Beispiel. Viele Deutsche wussten ja gar nicht, worum es da geht in den Texten. Alle konnten die Lieder irgendwie mitsingen, mitsummen oder einen Teil daraus, aber worüber die wirklich handelten, das hat jetzt so ein Nicht-Superfan vielleicht gar nicht so mitgekriegt, aber erst durch das Musical ist das, merkt man ja auch erst oder haben wohl viele erst gemerkt, was das eigentlich für tolle Texte sind. Für mich persönlich ist Slipping Through My Fingers, das fand ich damals auch okay oder gut, als das erschienen ist. Aber in dem Musical Mamma Mia, als ich das zum ersten Mal gehört habe, da habe ich geweint. Da war meine Tochter gerade 3 Jahre alt und mein Sohn 6 Jahre alt und ich konnte das Lied total auf mich beziehen und ich finde das sogar in der deutschen Version fast besser als in der englischen, weil das so genau alles stimmt, was da drin vorkommt in der deutschen Version. Also total schön. Wie oft saß ich mit meinen Kindern am Kaffeetisch morgens, bevor sie zur Schule gegangen sind und wir haben kein Wort miteinander gesprochen. Es war ja immer noch früh und wir saßen dann da. Jeder hat die Zeit zwar genossen, jeder hat ja sein Frühstück gegessen und getrunken, aber wir haben uns halt nicht gar nicht groß unterhalten. Wir mussten erstmal so leise in den Tag hineinkommen. Und dann bin ich mit denen zur Tür gegangen und die sind dann zum Bus gegangen, zum Schulbus, haben sich nochmal umgedreht und gewunken. Und ja, da sind
Genau.
sie einfach weggegangen. Ja, und das, also dieses Lied ist einfach, ich muss da jedes Mal weinen. Ich habe ja das Musical jetzt schon so oft gesehen, aber wenn dieses Lied kommt, dann reicht mir mein Mann immer schon ein Taschentuch, weil er genau weiß, jetzt heulst du gleich wieder. Ich kann da gar nichts gegen tun. Ich weiß genau, das ist so. Und inzwischen sind meine Kinder ja auch schon ausgezogen, sind schon älter. Aber ich muss immer noch weinen, wenn dieses Lied kommt.
Diese Emotionen bleiben dann einfach. Darüber hinaus haben aber ja auch noch über ganz andere Dinge Texte geschrieben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Lieder wie The Piper oder The Visitors denke, da wird es ja dann schon beinahe politisch.
Ja, das stimmt. Bei The Piper, da hatte ich immer gedacht, also ich komme ja aus Hameln, aus der Rattenfängerstadt Hameln, da habe ich immer gedacht, The Piper handelt ja auch irgendwie so wie über Hameln, über den Rattenfänger. Aber später hat ja dann Björn gesagt, dass er das von Stephen King aufgegriffen hat, The Stand. Also er hatte das Buch gelesen und dann den Text geschrieben. Aber The Visitors ist da zum Beispiel mein absolutes Lieblingslied von ABBA. Das fand ich immer schon total klasse. Björn hat das ja mal zugegeben, dass es halt doch sehr politisch ist, dieses Lied. Das ist ja auch 1981 erschienen. Da gab es ja noch den großen Vorhang. Und ja.
Ja, diese
Ja.
düstere Stimmung in dem Lied, dass jemand jetzt hört, oh, da ist jemand an der Türe, es sind nicht meine Freunde und ich habe eigentlich schon erwartet, dass dieser Besuch vorbeikommt und mich holt.
Genau.
Da geht es eher in Richtung repressive Regime. Ein wenig durch die Blume, man kann natürlich immer noch viel interpretieren, aber auch ein Beispiel dafür, dass ABBA nicht so ganz unpolitisch gewesen ist, sondern sich immerhin zaghaft geäußert hatte.
Genau. Sie haben ja auch selbst damals in den Interviews immer gesagt, dass sie nicht verstehen, dass sie kritisiert werden für ihre kommerzielle Musik. Sondern, also viele haben ja gesagt, sie machen nur Musik oder sie bringen einfach nur was raus, was sich verkaufen lässt. Dabei haben die alle vier nur Musik herausgebracht, die denen selbst auch was bedeutet hat. Also nur wenn sie zufrieden waren mit einem Song, haben sie den auch veröffentlicht. Die haben also so lange an einem Lied gearbeitet, bis sie wirklich alle vier zufrieden waren damit. Und warum sollten sie nicht auch glückliche oder ja glücklich machende Musik einfach mal rausbringen? Und sie haben also selbst Spaß an diesen Liedern auch gehabt und dann dafür kritisiert zu werden, das haben sie auch nie verstanden. Und sie wurden ja auch dafür kritisiert, dass sie sich politisch nie geäußert haben in den 70er Jahren oder selten. Also sie haben immer bei Interviews so ganz selten was gesagt. Sie wollten einfach diplomatisch sein und nicht für irgendjemanden Partei ergreifen, obwohl die natürlich alle vier ihre eigene Meinung hatten und ja, natürlich nicht weltblind waren oder wie sie immer so dargestellt wurden.
Hatte natürlich auch den Vorteil, dass sie sowohl in West als auch in Ost gehört werden konnten. Nun hat sich ja Ende der 70er Jahre auch einiges bei ABBA verändert, sowohl optisch als auch in der Musik. Die Trennungen sind dort dann auch groß in die Presse gekommen, der beiden Pärchen. Wie hast du diese Zeit wahrgenommen? Hattest du da Angst, dass sich die Gruppe bald trennen könnte?
Ja. Ich weiß es noch genau, wie Björn und Agnetha sich scheiden lassen haben. Da war ich morgens in der Schule und da hat, ich sehe den sogar noch vor mir, mein Klassenkamerad gesagt, aber trennen sich. Und ich, hä, warum ja, Agnetha und Björn lassen sich scheiden? Und ich, nee, das glaube ich nicht. Und ich habe dem irgendwie gar nichts geglaubt, bin dann nach Hause gegangen und meine Eltern, die haben immer die Bild gekauft und da war das die Schlagzeile, dass sie sich scheiden lassen. Und auch in unserer normalen Hamelner Tageszeitung habe ich es dann auch gelesen. Und dann habe ich den ganzen Tag nur geweint. Das war im Januar 1979. Ich habe das sogar in meinem Tagebuch erwähnt. Ich hab damals Tagebuch geschrieben und darüber geschrieben. Meine Mutter, die musste mich trösten damals. Und ja, wie gesagt, ich habe den ganzen Tag nur geweint, habe gedacht, okay, das war's, jetzt geht die Gruppe auseinander. Und abends, es war ein Mittwoch, abends gab es dann wieder Melstern-Lax-Hit-Parade, die ich ja immer mittwochs gehört habe, das Radio. Und da hat er Chiquitita vorgestellt, ein neues ABBA-Lied. Und da war ich wieder glücklich. Also,
Es geht doch
war so,
weiter. Es geht doch
ja, so ein
weiter.
Wechsel der Gefühle, genau. Das war ganz komisch. Da habe ich mich gefreut, dass es doch weiterging. Naja, und dann kamen ja auch schon die nächsten Berichte, wo dann berichtet wurde, dass aber auf jeden Fall weitermachen wollen. Und als sich dann Frieda und Benny scheiden lassen haben, da war ich ja auch schon ein bisschen älter. Und
Das war dann 1981.
genau, im Februar haben sie das bekannt gegeben, Februar 81. Und da war ich irgendwie traurig, aber nicht, ich habe nicht geweint, so wie bei Agnetha und Björn. komischerweise.
Etwas gefasster in dem Fall, obwohl es ja dann schon auch mehr Richtung Ende der Band ging. 1982 im Dezember der letzte Fernsehauftritt fürs Erste. Aber es war ja erstmal gar nicht so klar. Also die Presseerklärung im Sommer 82 war ja noch, dieses Jahr wird es kein Album geben, aber nächstes Jahr sicher. Und dann sind sie nächstes Jahr einfach nicht mehr aufgetreten. Wie ist das bei dir
Genau.
angekommen? Wie lange hat das dann auch gedauert, bis du gemerkt hast, oh, irgendwie stimmt da was nicht mehr bei den vier?
Das hat eigentlich ein paar Jahre gedauert. Also wir sind immer noch davon ausgegangen, wir ABBA-Fans, dass ABBA noch mal wieder eine neue Platte herausbringen. Björn und Benny hatten ja Tim Rice getroffen und mit ihm dann Chess geschrieben und 84 veröffentlicht. Und Frida hatte ihr Soloalbum aufgenommen. Das war ja, das kam raus im September 82, also da, wo aber auch noch ihre letzten Singles rausgebracht haben. Und deswegen haben wir gedacht, und dann hat ja Agnetha 1983 ihr Album aufgenommen. Und wir Fans, wir haben ja gedacht, okay, jeder macht jetzt so sein Ding. Und wenn die dann damit fertig sind, sozusagen, kommt dann eine ABBA-Platte. So war eigentlich unsere Hoffnung. Und ja, dann hatte ich Björn und Benny im November 84 mal getroffen und hatte die gefragt. Und dann haben die gesagt, ja, auch, wir haben auch gerade im Flugzeug darüber gesprochen, über eine neue ABBA-Platte. Da werden wir uns auch dann demnächst mal dran setzen, so ungefähr, das haben sie dann erzählt. Ja, aber leider ist da ja nichts mehr draus geworden. Und dann war es irgendwann auch, nachdem Agnetha und Frida noch weitere Platten rausgebracht haben. Und irgendwann hat man da auch gar nicht mehr so drüber nachgedacht und gedacht, naja, jetzt wird es wohl nichts Neues mehr von ABBA geben. Und im Januar 1986 haben sie ja zum 55. Geburtstag von ihrem Manager, Stikkan Andersson, haben sie ein Video gedreht mit dem Lied Tiwi Tzambo, also was er damals geschrieben hat, als er angefangen hat, Texte zu schreiben und oder überhaupt Lieder zu schreiben. Und das war im Januar 1986. Man hat sie damals das erste Mal seit Jahren wieder gemeinsam gesehen. Und irgendwie habe ich für mich gedacht, oh, das passt irgendwie gar nicht mehr. Die vier harmonieren gar nicht mehr. Und im Nachhinein weiß man ja auch, die haben sich nur für dieses Lied getroffen, dass sie das eben schnell aufnehmen für eine Stunde oder so. Und dann sind sie alle gleich wieder ihre eigenen Wege gegangen.
Das Video ist auch generell etwas verwirrend anzuschauen, weil die Haarfarben der beiden Frauen nicht so passt, wie man es von früher kennt.
Das stimmt. Also irgendwie, dann hatten sie auch so Privatklamotten an. Also irgendwie, ja, es war einfach nicht mehr so rund, das Erscheinungsbild.
Und die Musik war auch nicht sehr ABBA-esk, wenn ich es einmal so sagen darf.
Aber es war trotzdem schön, immer wieder zu hören.
In der Presse dann nur noch unter vermischten Randnotizen allerdings, wenn überhaupt, erschienen. Aber waren in den 80ern nicht mehr angesagt.
Genau. Das war für uns damals allerdings auch in dem Sinne gut, als Frida zum Beispiel ihre Platte Shine promotet hat. Da habe ich sie zum ersten Mal ja getroffen und da waren auch wirklich ganz wenige Fans nur unterwegs. Das heißt, man hatte sie fast für sich. Also sie konnte sich für jeden Zeit nehmen und hat sie auch gemacht und war total zugänglich. Und heutzutage, wenn man jemanden auf jemanden trifft von ABBA, bei irgendeinem Event, da sind ja Tausende von Autogrammjägern unterwegs. Also nicht nur ABBA-Fans, sondern auch Autogrammjäger, die dann bei eBay die Autogramme verkaufen. Also das hat sich auch total gewandelt.
Definitiv. Du hast jetzt schon mehrfach gesagt, du hast sie ja getroffen, das aber erst nach der aktiven Zeit. Wenn ich fragen darf, in welcher Reihenfolge hast du sie denn getroffen und wie sind denn die Abbas so?
Ich war damals, also ich wollte die ja immer treffen. Es gab ja auch immer so bei den Zeitungen, trifft einen Star. Da habe ich natürlich überall mitgemacht, leider nie gewonnen. Und habe ich gedacht, irgendwie muss ich die doch mal treffen. Naja, dann gab es ja aber nicht mehr. Ich konnte also auch nicht mehr hinterherreisen. Bei den Konzerten war ich ja auch noch zu jung. Und dann habe ich angefangen, habe ich meine Ausbildung begonnen, 82. Und 1984 hatte ich dann so viel Geld zusammen, dass ich mir eine Reise nach Schweden leisten konnte mit meiner Freundin. Wir sind da mit dem Zug hingefahren und haben in einer Jugendherberge übernachtet. Also so günstig wie es geht dann halt. Aber ich habe gedacht, ich muss einmal nach Stockholm. Das ist einfach gehört einfach mal dazu als ABBA-Fan. Und wir hatten auch die Privatadressen von den Mitgliedern. Frieda hat zu dem Zeitpunkt nicht mehr in Schweden gewohnt. Und ja, wir hatten die Privatadressen, dann sind wir da einfach mal hingefahren zu Agnetha, haben uns ihr Haus angeguckt und das war schon echt ein tolles Gefühl, vor diesem Haus zu stehen, wo Agnetha wohnt. Also das war schon, ja, war total irre. Und wir gucken da so rum und plötzlich kommt ein Auto angefahren und da steigt Agnetha aus. Da habe ich gedacht, oh, das war also meine erste Begegnung mit einem ABBA und meine Freundin und ich, wir hatten vorher vereinbart, falls wir jemanden treffen, dass ich dann mit denen spreche, weil mein Englisch damals besser war als ihr es. Aber als Agnetha mir da gegenüberstand, da habe ich total gestottert. Also das war so irre. Ich so, could you sign something for us? Oder irgendwie so habe ich das gesagt. Ja, und dann hat sie uns Autogramme gegeben, haben uns kurz unterhalten. Und dann sind wir wieder weggegangen. Leider hat sie damals keine Fotos von sich machen lassen. Also das wollte sie nicht, weil sie halt privat unterwegs war. Sie hatte ja auch Privatklamotten an, sah sehr gut aus, ohne Make-up. War total lieb und ja, das war meine erste Begegnung mit einem ABBA.
Und die nächste und Begegnung war mit Björn und Benny?
Genau, die war mit Björn. Da sind wir auch zu seinem Haus gefahren und haben da einfach gewartet. Und er kam dann auch irgendwann an mit Noten unterm Arm. Die haben damals Chess komponiert. Und er hat uns auch Autogramme gegeben. Und da durften wir auch Fotos machen. Und dann stand ich neben ihm und ich habe gefragt, darf ich ein Foto haben von uns beiden? Und er, ja, natürlich. Und dann hat er den Arm um mich gelegt. Oh, das Gefühl habe ich immer noch in mir. Also das weiß ich noch ganz genau, wie das war. Das war, ja, das war unglaublich. Ja, und dann einen Tag später haben wir dann Benny getroffen. Also von Björn war ich so angetan. Ich habe ihn ja auch das erste Mal so mit Bart so richtig erlebt. Sonst war er ja immer der Mann ohne Bart und hatte ja damals seit 2 Jahren, glaube ich, einen Bart. Aber ich fand das total süß, wie der aussah. Ich war also ganz hin und weg von ihm. Ich war immer Frieda-Fan, aber ab dem Zeitpunkt war ich auch Björn-Fan. Obwohl, ich bin eigentlich ABBA-Fan. Also ich mag ja alle vier gleich gern, nur Frieda und Björn noch ein bisschen lieber. Und naja, und dann haben wir Benny getroffen, der war auch total lieb und nett, wie so ein kleiner Teddybär war der total süß. Und in diesem Schwedenurlaub, da waren wir 10 Tage, da haben wir 3-mal Agnetha getroffen, ich glaube 4-mal Björn und 4-mal Benny, also wir sind denen immer hinterhergegangen und meine Freundin und ich hatten beide eine rote Jacke angehabt, also wir sind auch immer sofort aufgefallen, die haben uns dann auch erkannt. Aber wir waren also die ganzen 10 Tage nur in Sachen ABBA unterwegs und auch in Plattengeschäften haben Platten gekauft und ich bin dann mit 10 Öre, am letzten Tag hatte ich noch 10 Öre, das waren damals umgerechnet 3 Pfennig. Ich konnte mir nichts mehr zu essen kaufen, meine Freundin hat mir einen Hamburger ausgegeben und ja, sonst wäre ich vielleicht verhungert, keine Ahnung. Ich habe aber meinen ganzen Koffer voller ABBA-Sachen gehabt und bin dann ganz glücklich nach Hause gefahren.
Das heißt, die Rückfahrttickets waren schon bezahlt zu dem Zeitpunkt.
Ja, die waren
zum
bezahlt,
Glück.
Genau. Ich hatte damals ein Postsparbuch mit. Da konnte man ja Geld abheben. Das war dann auch auf Null. Da habe ich alles leergeräumt. Also ja, aber ich war glücklich.
Das ist das Wichtigste. Und von irgendwo muss diese Sammlung ja herkommen, die du heute hast.
Ja, genau.
Wenn wir von der Nach-ABBA-Zeit sprechen, es gab ja noch 1983 das französische Kindermusical ABBA Cadabra.
Ja, damals hat ja Frieda hat ja da ein Lied für das Musical aufgenommen mit dem Daniel Balavoine, glaube ich, heißt der. Ich weiß es gar nicht mehr, der ist inzwischen leider schon gestorben. Und das hieß Belle, das hat sie ja aufgenommen. Das ist ja auch in Deutschland sogar erschienen, das Lied. Die haben zwar keine Promotion dafür gemacht und das kam, glaube ich, auch nicht in die Charts, aber die Single habe ich natürlich. Und dann gab es das Ganze ja nochmal in Englisch. Und da hat Frieda dann mit B.A. Robertson Time aufgenommen. Das ist ja die Version von Arrival, nur mit Text. Also total schön. Ich fand das total klasse. Und Time lief dann noch ab und zu mal im Radio.
Hast du dir auch die anderen Lieder angehört?
Ja, ich habe auch die Platten. Fand ich ganz okay, aber so ganz viel damit anfangen konnte ich nicht. Ich konnte zwar Französisch, ich hatte ja auch Französisch in der Schule, aber das war nicht so mein Ding.
Ein Haupterfolg in Frankreich. Die Texte wurden ja auch komplett verändert, nicht so wie bei Mamma Mia später. Was man, finde ich,
Genau.
nochmal unterstreichen muss, weil manche immer noch glauben, dass da auch neue Texte für geschrieben worden sind. Nein, es sind wirklich die Original-ABBA-Texte. Vielleicht ein, zwei Worte mal angepasst, wenn es dann besser in die Handlung gepasst hat. Nun waren ABBA in den 80er Jahren ja dann nicht nur uncool, sondern auch von der Bildfläche verschwunden. Und Ende der 80er waren die Solokarrieren zumindest der Mädels auch irgendwie zu einem Ende gekommen. Das heißt, ein ABBA-Fan saß ziemlich auf dem Trockenen zu dieser Zeit. Und gerade dann, 1990, hast du ja die erste Ausgabe des ABBA Intermezzo, ich habe es gerade auch hier, herausgebracht. Wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Magazin und diesen Fanclub zu gründen? Gerade wenn eigentlich von ABBA so überhaupt nicht mehr die Rede ist.
Also es war ja damals so, ich hatte ja wie gesagt ganz viele Brieffreunde und in Schweden wurde trotzdem immer noch über ABBA berichtet. Das heißt, Björn und Benny haben ein Lied geschrieben für jemanden und dann wurde darüber berichtet. Das kam in Deutschland, wurde darüber nicht berichtet, aber in Schweden halt, weil die Platte ja eben auch in Schweden erschienen ist. Und wenn Frieda und Agneta irgendwo essen waren oder man hat sie irgendwo gesehen, dann gab es ein neues Bild. Und durch meine Brieffreunde wusste ich da halt immer gut Bescheid und war auch immer informiert. Und dann habe ich mich irgendwann mal so wiedergefunden. Ich habe allen immer dasselbe geschrieben. Weißt du schon das Neueste von ABBA? Frieda war in Stockholm und hat, ja, was hat sie denn gemacht Anfang der 90er Jahre?
Gemüse gekauft.
Also, genau. Solche Sachen. Also, das hat man sich dann immer geschrieben. Und ich habe dann gedacht, oh Gott, ich schreibe das jetzt jedem paar tausend Mal hin und her. Da kann ich eigentlich auch gleich einen Fanclub gründen und so ein Newsletter rausbringen. Und damals, zu der Zeit, war es so, dass Mitte der 80er Jahre gab es auch noch einige Fanclubs. Also da gab es auch ganz viele Magazine. Da war ich auch überall Mitglied. Nur die haben irgendwann alle nacheinander aufgehört zu existieren. Also die gab es dann nicht mehr. Und ich habe dann halt nur noch diesen Austausch gehabt mit meinen Brieffreunden. Und dann gab es nur noch einen Fanclub in Holland. Den gibt es ja heute auch noch. Und ich hatte damals meinen holländischen Brieffreund getroffen und der hatte auch die Idee und hat gesagt, lass uns doch einen Fanclub gründen. Und da machen wir ein Magazin, das aber anders ist als das holländische Magazin von dem anderen Fanclub, weil das hat uns nicht so gut gefallen, weil das in DIN A5 war und wir wollten gerne DIN A4 haben und ein bisschen mehr zu lesen. Also die hatten damals ganz wenig Text. Und wie gesagt, es gab ja früher auch so viele Fanclubs und jetzt gab es halt nur noch diesen einen. Da können wir dann einfach ja nochmal einen zweiten gründen. Und ja, so kam das dann, dass wir 1989 so Newsletters rausgebracht haben und im Februar 1990 dann das erste Magazin mit Schreibmaschine, alles so aufgeklebt auf die Seiten, also ganz einfach gemacht und dann auch kopiert. Und da gab es damals, da hatten wir am Anfang, glaube ich, 20 Mitglieder. Und durch Propaganda, so Mund-zu-Mund-Propaganda, da wurde das dann, haben wir dann immer mehr Mitglieder bekommen. Und dann hat sich dann noch Michael Price, mein englischer Brieffreund, angeschlossen. Und da waren wir dann zu dritt im Team und haben dann alle 3 Monate dieses Heft mit, am Anfang waren es, glaube ich, 28 Seiten veröffentlicht.
Und dann wahrscheinlich im Copyshop einmal schön für alle ausgedruckt.
Genau.
Ja, es hat auch seinen eigenen Charme, wenn man hier durchblättert mit den, ja, alles Schreibmaschine geschrieben, dazwischen mal noch ein paar handgeschriebene Notizen.
Ja, genau, das war damals schon. Ich hatte ja bei der Arbeit eine Schreibmaschine, da konnte man verschiedene Typen auswechseln. Das heißt, ich hatte schon eine Schreibmaschine, die war schon was Besonderes und da hatte man ein besonderes Schriftbild für die damalige Zeit. Das habe ich dann immer, manchmal bin ich noch länger geblieben bei der Arbeit und konnte dann privat halt was machen oder in den Pausen und dann habe ich an diesem Magazin gearbeitet und genau, und dann haben wir manchmal mit Filzstift einfach noch was dazu geschrieben oder ein Layout gemacht mit irgendwelchen Wölkchen oder ja, mit so einem Design haben wir dann selbst kreiert.
Und auch damals schon, man könnte fast sagen, mit Insider-Informationen. Ich habe hier zum Beispiel gerade die Seite aufgeschlagen, in der der Text von I Am an A abgedruckt ist. Und dieses Lied war ja zu diesem Zeitpunkt und bis heute ja noch nicht offiziell veröffentlicht. Wie seid ihr an diese Texte gekommen?
Ich hatte ja damals, wie gesagt, jede Menge Kassetten und habe dann auch wiederum viel getauscht. Also ich habe bestimmt so 200, 300 Kassetten mit Interviews und mit Konzertmitschnitten. Und damals hatte man dann halt auch IM&A auf Kassette. Und dann gab es irgendwann die CDs und dann wurden Bootleg-CDs also illegale CDs gepresst. Und da gab es dann auch die unveröffentlichten ABBA-Songs. In sehr schlechter Qualität, also das kann man nicht mit einer normalen CD vergleichen, aber jeder Fan hat sich gefreut, wenn ABBA nur Hallo gesagt haben, wo habe ich das ja schon aufgenommen, also auf Kassette auch.
Beim Stichwort unveröffentlichte Songs scheint ja Just Like That so ein bisschen der heilige Gral zu sein, den gefühlt jeder ABBA-Fan gerne mal veröffentlicht haben möchte. Kannst du dazu etwas sagen? Zu diesem Lied?
Ja, das haben ja, also ich hatte damals einen Brieffreund in Japan und der hat mir auch eine Kassette geschickt und da war die volle Version von Just Like That in sehr guter Qualität drauf und I Am The City auch. I Am The City haben sie ja schon veröffentlicht, aber damals halt Just Like That in voller Länge und woher er die Aufnahme hat, das weiß ich leider nicht, aber er hat es mir überspielt und ich habe es dann auch in alle möglichen Richtungen verteilt. Und das wurde dann auch irgendwann auf eine illegale CD gepresst. Irgendjemand hat dann damit auch Geld gemacht, aber egal. Dann hatten dann halt Zugang, hatten alle ABBA-Fans Zugang zu diesem Lied. Und dann habe ich 1984 ein Interview mit Benny gemacht für unseren Fanclub und habe ihn natürlich darauf angesprochen, warum sie das nicht veröffentlicht haben. Und da hat er gesagt, ja, das haben wir ja nicht fertiggestellt, sonst, also das ist ja gar nicht fertig, das Lied, deswegen haben wir es nicht veröffentlicht. Und dann habe ich ihm halt von diesem Bootleg erzählt und dann war er ganz überrascht, dass es das gibt. Und dann hat er nur gesagt, naja, kann ja sein. Dann waren wir aus irgendeinem Grund mit diesem Lied nicht zufrieden mit dem Endergebnis und dadurch haben wir es nicht veröffentlicht. Und warum sollen wir es jetzt veröffentlichen? Und wir waren da und haben gesagt, ja, einfach nur für die Fans bitte veröffentlichen. Und da gab es ja dieses ABBA Undeleted bei ABBA Thank You for the Music. Bei der 4-CD-Box wurde es ja dann auch veröffentlicht, aber halt nur ein Teil davon. Und es gibt ja sogar zwei, drei Versionen von dem Lied, die sind alle schön. Das ist echt schade. Die wollen es einfach nicht veröffentlichen. Ich habe ja seitdem schon wieder mehrmals mit Björn und Benny gesprochen, auch darüber. Sie sehen aber keinen Grund, das zu veröffentlichen. Da kann man noch so sehr bitten und auf die Knie fallen. Sie machen es einfach nicht.
Was ja nochmal unterstreicht, was du vorhin gesagt hast, dass sie nur das veröffentlicht haben, was ihnen auch wirklich selbst gefällt. Und wenn sie
Genau.
solche hohen Kriterien haben, will ich eigentlich gar nicht wissen, was da noch in den Archiven so schlummern mag. Aber die Archive, du hast es gerade schon angesprochen, sind 94 ein kleines bisschen gelüftet worden für dieses ABBA Undeleted Medley. Für eine CD-Box, die ja auch nur deshalb realisiert werden konnte, weil ABBA Anfang der 90er auf einmal wieder ein Revival erlebt hatte, gefühlt aus dem Nichts. Nun hattest du ja schon ein paar Jahre vorher den Fanclub und die Zeitschrift gegründet. Das musste ja sofort aufgefallen sein, dass auf einmal ABBA wieder im Kommen ist. Wie hast du das wahrgenommen und was ist deiner Meinung nach der Auslöser dafür gewesen?
Das war einfach damals die Zeit. Also in den 90er Jahren wurden damals viele Songs der 70er Jahre im Radio gespielt. Unter anderem natürlich auch ABBA. Und dann wurde man darauf aufmerksam. Dann gab es Muriel's Wedding, ein Film, in dem eine Person einen ABBA-Fan gespielt hat. Und dadurch wurden die Leute wieder auf ABBA aufmerksam gemacht. Dann hatten Erasure ein Nummer-1-Hit mit Take a Chance on Me. Das haben die super gemacht und die hatten ja auch auf ihren Konzerten vorher sowieso immer ein, zwei ABBA-Lieder gesungen und ich selbst war ja auch Erasure-Fan und war auch auf einem Konzert und fand das total super, als die da Gimme, Gimme, Gimme gespielt haben. Auf jeden Fall hat das wieder die Leute aufmerksam gemacht auf ABBA und zu dem Zeitpunkt hatte wurde der gesamte ABBA-Katalog an die Universal Firma verkauft, an die Plattenfirma, und die hatten nun alle Rechte und haben dann gedacht, ach, dann bringen wir auch mal so eine Compilation-Platte raus mit den größten Hits, und das war dann ABBA Gold, und das passte gerade alles zusammen. Also die 70er Jahre waren wieder in, von ABBA wurde wieder gesprochen, ABBA-Lieder kamen in irgendwelchen Fernsehsendungen vor im Hintergrund, und Erasure waren auf Platz 1, und da ist natürlich ABBA Gold zur richtigen Zeit erschienen. Und ich weiß noch, ich bin dann irgendwann nach Hause gekommen. Ich hatte eine eigene Wohnung im dritten Stock. Und dann komme ich oben an, und da hatte ich da plötzlich Riesenkartons mit ABBA-Strümpfen, ABBA-Gold-Strümpfe. Hatte mir die Plattenfirma dann geschickt zu Promotionzwecken. Konnten wir damals alle ABBA-Fans, die wir im Fanclub hatten, haben dann diese Strümpfe gekriegt. Das war total klasse. Und von da ging es ja richtig, also seitdem ist das ja auf einem Level angekommen. Also plötzlich hat, da fing das ja an, dass alle gesagt haben, wie toll sie diese Musik finden und wie schwierig es ist, aber überhaupt nachzusingen, und wie toll das arrangiert wurde, wie technisch ausgefeilt die Musik ist. Ja, und das ist ja bis heute so, dass die eigentlich nur noch in den Himmel gelobt werden, Gott sei Dank, zu Recht.
Nun war in den 90ern dieses Revival etwas unerwartet, aber man hat ein bisschen das Gefühl, du hast ja gesagt, Muriel's Wedding und Erasure, dass auch ein bisschen die schwulen Szene einen Einfluss daran hatte. Wie ist da deine Wahrnehmung?
Das war ja damals so, also so in den 70er, 80er Jahren, wenn jemand schwul war, hat man das gar nicht so mitgekriegt. So ein Coming Out war ja damals irgendwie, heutzutage ist das ja ganz normal, aber damals war es halt nicht normal. Da weiß ich noch, da hatte ich dann von meinen Brieffreunden, von den männlichen, plötzlich irgendwann, ich weiß gar nicht wie, plötzlich hat man mitgekriegt, boah, hast du gehört, der ist schwul. Boah, der ist schwul, das ist ja, da war man erstmal nicht entsetzt, also nicht so, dass man den dann nicht mehr mochte, im Gegenteil. Die waren alle total lieb, nett, empathisch, also das war überhaupt kein Ding, nur die sahen dann teilweise auch noch so gut aus, und denke ich, boah, der ist schwul, das ist schade. Also so eher in die Richtung ging das dann. Also, und plötzlich waren gefühlt alle männlichen ABBA-Fans schwul. Da hatten es dann alle, aber die heterosexuellen aber männlichen ABBA-Fans echt ein bisschen schwer. Ich habe zum Beispiel einen ABBA-Freund, der halt nicht schwul ist, und der sagt, alle denken, ich bin schwul, nur weil ich ABBA-Fan bin. Also es hat sich total umgekehrt plötzlich. Und plötzlich wurde nur noch davon gesprochen, dass er die schwulen Szene total auf ABBA abfährt, komischerweise. Aber why not?
Wobei ich auch sagen muss, in der Zwischenzeit gibt es sehr viele Schwule, die von ABBA gar nichts mehr wissen wollen.
Okay.
Tatsächlich. Das ist dann wahrscheinlich die nächste Generation, die sich andere Musik gesucht hat und die auch sagen, komm, ABBA, lass mich in Ruhe damit.
Ja.
Das ist 70er Jahre.
Es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass diese schwulen ABBA-Fans in den 70er Jahren bestimmt mit sich zu kämpfen hatten. Die waren ja dann auch jugendlich und haben wahrscheinlich gemerkt, ich fühle mich nicht zu Frauen hingezogen, eher zu Männern. Und das ist aber nicht normal. Damals wurde das ja so gesagt. Und ja, und ABBA hat denen dann sehr geholfen. Und als alle so ein Coming-out hatten und das mal veröffentlichen durften und auch dazu gestanden haben, da wurde es plötzlich normal, schwul zu sein. Und ich glaube, da haben dann auch viele Schwule dann auch gesagt, Mensch, aber haben mir in der Zeit so viel Kraft gegeben, haben mir so viel geholfen auch mit der Musik, wenn ich so ganz alleine in meinem Kämmerlein gesessen habe und gefühlt habe, ich stehe eigentlich Frauen. Also, und dann haben sie es in den 90er Jahren endlich mal zugeben dürfen. Das hat bestimmt auch viel dazu beigetragen.
Nun haben aber auf ihren Revival-Erfolg, ja 1999, dann das Musical Mamma Mia draufgeschmissen, will ich schon fast sagen. Das Musical hast du schon oft gesehen, auch in mehreren Sprachen. Es ist ja in sehr viele übersetzt worden.
Nee, ich habe das tatsächlich nur in Deutsch gesehen. Ich habe es noch nie auf Englisch gesehen. Das hat sich leider nie gepasst, wenn ich in London war. Ich war in London für Chess und so, aber für Mamma Mia nicht. Damals habe ich auch noch so gedacht, oh, ein Musical mit ABBA-Musik, das kann ja nicht gut sein. Und dann war das ja so ein Mega-Erfolg. Und da war ich auch erst noch ein bisschen zurückhaltend. Und als es dann nach Deutschland kam, habe ich auch gedacht, auf Deutsch funktioniert das gar nicht. Aber schon nach 5 Minuten habe ich gedacht, das kann gar nicht anders sein, als das muss auf Deutsch veröffentlicht werden, also übersetzt werden. Nur dann funktioniert das auch in Deutschland. Und ich war jetzt auch zig in Mamma Mia Musicals, aber nur in Deutschland. Das darf ich gar nicht so laut sagen, weil die meisten ABBA-Fans schon mehrere Sprachen gesehen haben.
Ich glaube, man wird dafür nicht enthauptet.
Nicht. Das war auch
Nein.
damals. Meine Tochter war nicht mal 1 Jahr alt, als Mama Mia nach London gekommen ist. Und da in der Zeit hatte ich eigentlich, war meine Familie, ich musste bei meiner Familie bleiben, da konnte ich nicht so viel reisen wie dann später, als sie dann älter waren.
Und dann kamen ja noch die Verfilmungen von Mamma Mia, gerade auch mit hochkarätiger Besetzung, also Meryl Streep und Pierce Brosnan, ganz klar. Vielleicht nicht der beste Sänger, aber immerhin ein stimmungsvoller Film.
Ja, auf jeden Fall, obwohl mir das Musical besser gefällt. Also ich mag das Musical viel lieber, da habe ich viel mehr Spaß. Der Film ist gut, die spielen auch sehr gut, die Schauspieler finde ich total klasse, wie die das machen. Singen auch okay, aber das Musical ist für mich immer noch emotionaler.
Jetzt kam mit dem erneuten Erfolg von ABBA dann natürlich auch gleich Gerüchte auf, ob es denn nicht ein Comeback geben würde. Und irgendwie hatte man das Gefühl lange Zeit, da läuft nichts. Die vier finden nicht mehr zueinander. Hattest du dann wieder Hoffnungen entwickelt, dass da vielleicht doch noch was kommen könnte, gerade 2004, als dann The Last Video erschienen ist?
Nee, also ich habe da nie mit gerechnet, dass ABBA vielleicht noch mal irgendwann zusammen ins Studio gehen. Also ich wusste, die verstehen sich alle gut untereinander. Die treffen sich auch hin und wieder zum Essen. Das haben ja Björn und Benny in den Interviews auch immer gesagt, die wir geführt haben. Aber ich habe dann auch nie irgendwann auch gar nicht mehr gefragt, würdet ihr noch mal wieder ins Studio gehen? Weil irgendwie die Frage hat man einfach nicht mehr gestellt, weil man sich das gar nicht mehr vorstellen konnte. Und ich habe immer gesagt, es ist okay für mich, dass sie nicht mehr ins Studio gehen. Ich möchte einfach nur noch diese Sachen, die sie 1970 aufgenommen haben, aber nicht veröffentlicht haben, die hätte ich gerne noch veröffentlicht. So einfach nur für die Fans. Das wäre so mein Traum. Aber dass aber noch mal ins Studio gehen, das konnte ich mir einfach gar nicht vorstellen. Also das war für mich so ein No-Go, weil Björn hat ja damals die meisten Interviews auch für die Presse gegeben. Die haben immer gesagt, auf never ever, hat er immer gesagt. Ja, und deswegen konnte ich es mir auch nie vorstellen. Und eine Woche bevor dieses Statement kam, vor 2 Jahren, dass sie doch im Studio waren, eine Woche vorher habe ich ja Björn noch interviewt und ich hatte immer das Gefühl, der will mir irgendwas sagen. Aber ich bin ja im Leben nicht drauf gekommen, zu fragen, was habt ihr, also wir haben sogar darüber gesprochen, dass sie sich getroffen haben. Für diese Avatar-Tournee, darüber hatten wir gesprochen und dann habe ich so gesagt, und was macht ihr dann so? Geht ihr dann essen? Ja, wir treffen uns dann und gehen essen, hat er dann erzählt. Und ich hatte immer das Gefühl, er will mir noch irgendwas sagen, aber ich bin nicht auf die Idee gekommen zu fragen, und habt ihr auch Musik zusammen gemacht? Irgendwie hat man diese Frage einfach nicht gestellt. Und eine Woche später kam dann plötzlich diese Pressemitteilung, dass sie im Studio waren.
Ich würde da noch mal ein paar Jährchen zurückgehen wollen, weil so die erste Andeutung, dass es in diese Richtung gehen könnte, sehr vage, hat sich ja schon gezeigt, als Agnetha auf einmal wieder ein Soloalbum veröffentlicht hat, womit man ja auch fast nicht mehr gerechnet hat. Ey, was ja dann auch recht erfolgreich geworden ist. Und zu dieser Zeit hattest du ja dann auch deinen Wetten, dass Auftritt.
Ja, genau.
Magst du da kurz über deinen Wetten, dass Auftritt sprechen, die Knäckebrot-Wette? Was hatte es denn damit auf sich?
Ja, das war etwas kurios. Mein Mann und ich werden gefrühstückt. Und ja, mein Mann oder überhaupt meine Familie muss ja mit ABBA leben. Und da gab es ein ABBA-Lied im Radio und da hatten wir gerade Knäckebrot gegessen, der hat darauf rumgeknabbert. Und dann plötzlich hörte sich das genauso an wie Super Trooper, das lief damals im Radio. Und dann habe ich gesagt, oh, mach dich jetzt aber nicht lustig über mich, ne? Ja, der fand das immer alles so, hat immer so Spaß gemacht. Und dann hat er gesagt, habe ich gesagt, ja, das kann man sogar hören, dieses Super Trooper. Und dann hat er verschiedene Lieder ausprobiert und ja. Und dann haben wir gedacht, melden wir uns doch mal bei Wetten, dass, einfach nur so aus Spaß. Und dann haben die uns tatsächlich angenommen. Also das ist so total, ich habe ja auch gedacht, na, das machen wir nicht. Naja, aus Spaß kann man es ja mal machen, mal gucken, wie die reagieren. Und dass die da so positiv drauf reagieren, damit haben wir ja nie gerechnet. Und naja, dann ging's, das war, glaube ich, irgendwie im Sommer. Und im Dezember war ja dann die Sendung. Und ab September hieß es dann, ja, wir wollen euch dabei haben. Und wir wollen aus 50 Liedern, glaube ich, müsst ihr vier Songs richtig erraten. Da mussten wir uns echt, da haben wir uns jeden Abend getroffen, mein Mann und ich. Und wir haben uns dann ins Wohnzimmer gesetzt und überlegt, welche Lieder eignen sich denn überhaupt zum Knacken? Und da haben wir dann erstmal alles durchprobiert. Manche gingen überhaupt nicht. So Watch Out oder so.
Ja, das konnte man nicht. Ist schwieriger.
Ja, und dann musste man sich auch überlegen, welchen Teil des Liedes knacken wir denn? Also da mussten wir auch überlegen. Und Ralf kannte ja auch gar nicht alle Songs, also nicht, der kannte klar alle Songs, aber wusste halt nicht, was weiß ich, Andante, Andante, dass das Andante, Andante heißt, sondern kennt zwar dieses Lied, aber halt den Titel, das weiß der halt nicht. Das musste er richtig lernen. Und dann hatten wir jedes Lied so auf kleine Kärtchen geschrieben und dann immer so gezogen. Er hat dann gezogen ein Lied und geguckt, ach, da steht jetzt zum Beispiel Money, Money, Money drauf. Und dann hat er das geknackt und ich saß dann da und habe dann überlegt, wie das heißt. Nur mein Mann hatte auch so ein bisschen die Schwierigkeit, der hat dann Money, Money, Money gelesen, hat dann aber Gimme, Gimme, Gimme geknackt. Und ich dann so, ja, das ist Gimme, Gimme, Gimme. Nein, das ist das nicht. Mach das nochmal. Und dann haben wir uns richtig gestritten manchmal. Und habe ich gesagt, oh, da steht doch Money, 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 als er mir die Karte gezeigt hat. Also das war so ein Durcheinander manchmal, dass es echt, da kamen wir manchmal echt an unsere Grenzen. Und dann wollten wir es teilweise auch schon hinschmeißen. Dann hat Ralf irgendwas geknackt und ich habe diese Lieder nicht erkannt. Und dann kam meine Tochter plötzlich rein ins Wohnzimmer und sagt, oh, ja, das kenne ich, das ist doch Nina Pretty Ballerina. Und denke ich, hä, du erkennst das nicht. Und dann hatten wir sogar schon gesagt, ob wir nicht meine Tochter mit hinzunehmen können zur Wette. Das wollten die aber nicht. Naja, weil da habe ich echt gedacht, da versage ich ja dann irgendwann. Und dann habe ich auch gesagt, ich nehme nur an dieser Wette teil, wenn das wirklich, wenn wir da einigermaßen uns sicher sind. Ja, und dann haben wir ja so oft geübt, wie gesagt, jeden Abend. Wir konnten ja auch immer nur eine halbe Stunde oder eine Stunde höchstens ausprobieren, weil Ralf hat ja einen trockenen Mund gekriegt. Wir hatten ganz viele Packungen Knäckebrot verbraucht und das hat gestaubt ohne Ende und sein Mund tat weh, also das war schon nicht ohne.
Ja, Liebe muss wehtun, heißt es manchmal. Und in diesem Fall kann ich mir vorstellen, dass dein Mann erstmal kein Knäckebrot mehr sehen wollte, nachdem die Übungen und die Wette durch waren.
Zum Glück haben wir auch keinen Werbevertrag bekommen von diesem hier Vasa oder wie das heißt. Sonst hätten wir wieder irgendwie Knäckebrot essen müssen. Aber inzwischen essen wir wieder Knäckebrot.
Inzwischen wieder. Gut, es ist ja auch schon ein paar Jahre wieder her. Wetten, das ist Geschichte. Aber die harte Arbeit hat sich ja gelohnt, denn es wurde ja dann als Stargast auch noch Björn eingeladen, der den ganzen Abend über Deutsch gesprochen hat, was nochmal ein besonders schönes Bonus war.
Genau, das war total aufregend. Ich hatte ja Björn schon öfter getroffen, aber als ich dann gehört habe, er kommt auch in die Sendung, habe ich gedacht, oh Gott, was mache ich denn? Also entweder finden die Leute das gut oder sie finden es total doof, dass wir dann am nächsten Tag keine Mitglieder im Fanclub mehr haben. Und Björn findet das total doof, dass ich dem dann gar nicht mehr unter die Augen treten darf. Also ich hatte so richtig gemischte Gefühle. Das war ein bisschen anstrengend für mich im Vorfeld. Aber immer wenn wir diese Wette, wir mussten ja auch, sind dann nach Halle gefahren zum Beispiel. Das war im November vor 7 Jahren. Und da haben wir die Wette bei Wetten, dass, also da fanden die das toll und alle haben gelacht und alle fanden das super. Da wurde man sich dann schon ein bisschen sicherer, dass das wohl gut ankommt. Aber ich hatte trotzdem echt total Bedenken. War mir dann aber auch sicher bei allen Liedern, die wir so ausprobiert haben. Und bei der Probe hat ja auch alles gut geklappt, einen Tag vorher. Und an dem Abend selbst, wir saßen da ja alle auf so einem Podest. Und da hatten wir auch geübt. Aber da war Björn ja noch nicht da. Markus Lanz stand da nur so und wie heißt sie, Ina Müller, die war ja auch nicht da bei den Proben, das Publikum auch nicht. Und bei der Sendung dann war das tatsächlich alles anders. Ich habe ja immer gedacht, wenn ich Wetten, das geguckt habe, wie kann man nur eine Wette machen, die man nicht mal kann und dann gewinnt man die nicht mal. Also,
und dann sitzt man selbst da.
Jetzt sitze ich selbst da, genau. Und sie hatten Ralfs Mikrofon falsch eingestellt. Das heißt, das Knäckebrot ist immer an sein Mikrofon so lang geratscht. Also gab das andere Töne. Und Ralf selbst hat dann auch gesagt, er hatte das dann selbst auch gemerkt und hat das so ein bisschen eingestellt. Und dann fiel das auch immer, die hatten dann so ein anderes Tablett gehabt. Das ging immer so klack, klack. Das hatten wir am Abend vorher auch nicht. Und das Schlimmste war eigentlich Björn. Der ist die ganze Zeit nur so auf und ab gerannt. Und dieses Podest hat sich immer bewegt und hat Geräusche gemacht. Das hat man im Fernsehen ja alles gar nicht gesehen. Und ich habe nur gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich kann das nicht erkennen. Ich kann mich nicht konzentrieren. Und dann habe ich auch, glaube ich, in der Sendung gesagt, das ist so laut hier. Das, im Nachhinein habe ich auch gedacht, dann hinterher, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das sieht man ja gar nicht oder das hört man gar nicht. Aber ich habe es halt gehört, dass es so laut war, weil die immer so auf und ab gegangen sind. Und ja, und dann habe ich mich ja schon fast beim ersten Lied, habe es ja schon fast vergeigt. Aber zum Glück dann noch, also ich bin ja auch ruhig geblieben. Ich mache ja Yoga und habe nur gedacht, du musst atmen. Und dann habe ich da ja auch erst so ganz steif gesessen. Und dann später habe ich gedacht, nee, ich setze mich jetzt so hin wie im Wohnzimmer. Da habe ich so leicht vorgebeugt gesessen und dann hat es geklappt.
Zum Glück. Und Björn war ja auch ganz entspannt. Also so kam er jedenfalls rüber. Und auch lustige Kommentare dazu abgegeben hat. Ja, es war ja eindeutig, was das für ein Lied war jetzt. Zum Beispiel. Ja, oder genau. Da fehlte ja ein Ton.
Ja, genau, bei SOS. Genau. Das hat ja Ralf alles mitgekriegt. Ich hatte ja eine Brille auf. Ich habe es ja leider nicht gesehen. Aber Ralf sagte dann auch hinterher, das war so lustig mit Björn und auch mit Ina Müller. Das war, hat ihm richtig Spaß gemacht dann auch. Aber ich habe das ja leider alles gar nicht so live mitgekriegt.
Dann hinterher immerhin auf der Aufzeichnung.
Ja, und genau.
Björn hatte ja an diesem Abend dann auch schon, Markus Lanz musste ja nach einem Comeback fragen, selbstverständlich, hatte dann ja auch schon diesen einen Satz gesagt, ja, wir haben uns letzte Woche getroffen und über ein Comeback gesprochen. Bedächtige Stille und wir sind übereingekommen, dass wir keins machen.
Genau, ja.
Aber das schon immerhin ein Zeichen. Sie haben immerhin schon mal wieder darüber gesprochen, was man vorher auch nicht erwartet hätte. Und dann...
Sie hatten, man muss ja auch dazu sagen, Anfang der 2000er Jahre hatten sie ja schon mal ein Angebot bekommen, über $1 Milliarde, wenn sie, ich glaube, 100 Konzerte gemacht hätten. Und da haben sie sich ja auch getroffen und tatsächlich mal darüber gesprochen, ob sie es nicht doch nochmal zusammen wagen sollten. Und da haben dann überlegt, nee, das würde so viel Zeit unseres Lebens kosten. Wir müssen uns ja auch darauf vorbereiten und das wollen wir nicht. Und ja, aber da hatten sie sich ja auch mal getroffen.
Ich hatte auch generell den Eindruck, dass ABBA nie so sehr eine Liveband war, sondern mehr eine Studioband, dass sie sich im Studio eher wohlgefühlt haben als auf der Bühne.
Das stimmt, ja. Ja, aber wie gesagt, 2013, nachdem er das gesagt hat, als Fan hatte ich da trotzdem nicht die Hoffnung, oh, vielleicht sagen sie ja beim nächsten Treffen doch, lass uns mal wieder was machen. Also die Frage hat sich irgendwie nie gestellt.
Und dann eben total überraschend auf einmal das Statement vor 2 Jahren. Wir waren im Studio, haben 2 neue Songs aufgenommen und es war toll, hat sich angefühlt wie früher. Das hast du auch erstmal nicht glauben können, oder?
Überhaupt gar nicht. Ich war morgens mit einer Freundin frühstücken und da haben wir noch darüber gesprochen. Da habe ich gesagt, nee, aber gehen bestimmt nicht ins Studio. Oh, sagt, es ist ja schade, dass sie keine neue Platte mehr rausbringen. Nee, sag ich, warum sollten sie jetzt? Die haben alles erreicht, was sie erreichen konnten. Warum sollen die jetzt nochmal ins Studio gehen? Und dann bin ich nach Hause gekommen, habe meinen PC angemacht und überall wurde dann darüber berichtet, dass aber zusammen wieder im Studio waren. Ich konnte es gar nicht glauben. Also, und dann habe ich ja selbst auch die Pressemitteilung im Postfach gehabt und das kann man gar nicht beschreiben.
Surreal auf eine Art irgendwie.
Ja, auf jeden Fall.
Und trotzdem, die Lieder lassen ja doch etwas auf sich warten. Am Anfang war noch davon die Rede, dass es im selben Jahr veröffentlicht wird und jetzt hat sich das immer weiter herausgezögert und wenn man einen Blick in Foren im Internet wirft, hat man so den Eindruck, manche werden jetzt langsam nicht nur ungeduldig, sondern auch teilweise gehässig.
Leider ja. Also, ABBA bringen ja nur Lieder raus, wenn sie damit hundertprozentig zufrieden sind und hundertprozentig alle vier dahinter stehen. Und natürlich, ich finde es auch schade, dass sie noch nicht erschienen sind und finde es auch ein bisschen merkwürdig, dass dieses Statement gemacht wurde und dann ist da nichts erschienen. Und dann hatten sie als Grund auch angegeben, dass sie diese Avatar-Tour geplant haben. Und die Vorbereitungen dafür haben ja dann doch länger gedauert, als sie gedacht haben. Björn hat mir ja damals, ich hatte ihn ja im April getroffen, im April 2018 ein Interview gemacht. Da hat er mir von diesen Avataren erzählt, dass die von allen Seiten gefilmt wurden und dass es sehr aufwendig ist und dass sie damit aber im Herbst 2018 an den Start gehen wollten. Und sollte das, die neuen Songs sollten die Tour promoten und andersherum. Also so war der Plan. Es hat nicht geklappt. Also haben sie gesagt, okay, dann veröffentlichen wir die dann 2019. Da ist es ja dann auch nicht dazu gekommen. Ja, und dann wurden einige ABBA-Fans wirklich, einige sind aus unserem Fanclub ausgetreten. Die haben gesagt, ja, ich fühle mich hier verarscht. Ich, also jetzt nicht von uns als Fanclub, sondern von ABBA allgemein. Und ich bin jetzt kein Fan mehr. Das konnte ich jetzt gar nicht nachvollziehen. Also kein ABBA-Fan mehr zu sein, nur weil sie die versprochenen Songs noch nicht veröffentlicht haben, finde ich schon. Also ich finde es auch doof, dass sie nicht, noch nicht erschienen sind. Aber wir haben jetzt so lange gewartet auf neue Songs. Also da denke ich, ich bin da ganz entspannt, lehne mich entspannt zurück und freue mich, wenn sie denn doch nächstes Jahr erscheinen oder vielleicht ein Jahr später oder was weiß ich wann. Was ich allerdings echt mega traurig finde, ist, dass einige ABBA-Fans schon verstorben sind in dieser Zeit. Also ich kriege das ja hautnah mit und das macht mich wirklich echt traurig, dass die jetzt gar nicht mehr in den Genuss gekommen sind, die Songs zu hören. Und ABBA selbst auch, werden ja auch nicht jünger.
Ja, das stimmt. Die vier sind ja Jahrgang 45 bis 50. Dementsprechend, ja, auch langsam im Rentenalter, wenn ich es mal so sagen darf.
Genau. Deswegen, man weiß ja nicht, also erleben die das selbst noch. Und ich finde das so schade, dass da, dass sie da so lange auf die Songs warten lassen. Viele haben ja auch gesagt, Mensch, du bist doch mit Björn gut befreundet, frag ihn doch mal. Natürlich habe ich ihm einen langen Brief geschrieben und habe ihm das alles gesagt, auch Benny. Aber die lassen sich ja nicht von den Fans beeinflussen, wenn die Fans sagen, wir sind dann aber kein Fan mehr, wenn ihr das jetzt nicht veröffentlicht. Das ist denen dann sagen die, nee, wir machen das wirklich nur dann, wenn wir das wollen. Und das müssen wir halt einfach akzeptieren. Das ist meine Meinung. Damit stehe ich, allerdings bin ich auch nicht populär damit. Also viele regen sich halt unheimlich auf und verschwenden da so viel Energie mit der Aufregung. Aber es ändert ja nichts. Wir können aber nicht beeinflussen. Die machen das, was sie möchten. Und ja, wenn sie meinen, das ist jetzt, ist die Zeit reif, dann wird es dann auch schon so sein. Und inzwischen wurde ja auch schon darüber gemunkelt, dass sie mehr als zwei Songs aufgenommen haben.
Von fünf war dann auf einmal die Rede oder von einem ganzen Album, aber halt nichts davon bestätigt.
Genau. Und das Management, wenn man das jetzt auch fragt, oder Björn, also jetzt halten sich ja alle bedeckt und sagen inzwischen schon kein Erscheinungsdatum mehr.
Ja, hoffen wir, dass da noch einmal etwas kommt von diesen Liedern zu hören sein wird. Noch einmal das Gefühl haben, neue ABBA-Songs frisch
Ja.
aus der Presse zu bekommen und zu hören. Und bis dahin hören wir einfach die alten weiter an.
Genau, und 2017 haben sie die Songs ja schon aufgenommen. Die sind also inzwischen schon 3 Jahre alt. Das heißt, wenn sie dann letztendlich erscheinen, sind sie schon 4 Jahre alt. Ja, aber naja, wir freuen uns trotzdem drauf.
2020, wir warten also auf neue ABBA-Songs und es ist inzwischen schon 30 Jahre her, dass der ABBA Intermezzo Fanclub seine erste Ausgabe herausgebracht hat. 30-jährige Jubiläumsausgabe, diesen Sommer erschienen. Hättest du dir damals jemals gedacht, dass dieser Fanclub 30 Jahre lang existieren würde?
Auf gar keinen Fall. Ich habe ja nur gedacht, ach, wir bringen mal ein Magazin raus und mal gucken, wie lange das existiert. Vielleicht ein Jahr, vielleicht 2 Jahre. Und dann gab es ja diesen ABBA-Hype mit ABBA Gold und wir haben immer mehr Mitglieder bekommen. Und ja, der wurde immer größer und es hat ja auch viel Spaß gemacht, den zu kreieren. Aber 30 Jahre, hätte mir das damals jemand gesagt, hätte ich gesagt, never, ever, so wie Björn. Oder wie ABBA mit den neuen Songs. Genauso hätte ich auch gesagt, nee, Intermezzo gibt es dann bestimmt nicht mehr.
Ja, man soll ja niemals nie sagen. Und inzwischen kann sich der Fanclub ja auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes international nennen. Aus wie vielen Ländern sind denn Mitglieder dabei? Weißt du das zufällig auswendig?
Oh, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Wir hatten das, glaube ich, in dem letzten Magazin, hatte ich das mal durchgerechnet, aber ich weiß es nicht mehr. Da steht es, glaube ich, drin.
Aber aus vielen Ländern auf jeden Fall.
Ja, aus sehr vielen Ländern, genau. Aus allen 5 Kontinenten auf jeden Fall.
Und wie viele Mitglieder zählt der Fanclub so circa inzwischen?
Um die 2000. Und viele, man muss ja sagen, viele junge ABBA-Fans sind ja mit dem Internet groß geworden. Also ein Magazin in der Hand zu halten, ist ja für die irgendwie, ja, die haben keine Bücher mehr, die haben keine Magazine mehr, die gucken immer nur ins Internet. Also viele sind dann auch einfach nur mal kurz Mitglied geworden, um mal reinzuschnuppern und zu gucken, wie das ist, aber können halt mit Magazinen nicht so viel anfangen. Aber die meisten unserer Mitglieder sind natürlich so um die 50, das heißt, die waren in den 70er Jahren auch schon ABBA-Fan und die schreiben mir dann auch, boah, so ein Intermezzo zu bekommen, das ist immer so toll. Das erinnert mich an früher, wenn ein ABBA-Magazin erschienen ist, ein richtiges so, was man kaufen konnte.
Und es hat den Vorteil, man kann Poster mit reinnehmen, die es ja auch inzwischen schon seit sehr vielen Ausgaben gibt.
Genau, also hätte mir das damals jemand gesagt, du kannst mal deine eigenen ABBA-Poster kreieren, das hätte ich ja auch nicht geglaubt. Also wir haben ja früher, wie gesagt, alles kopiert. Und dann mussten wir die selbst alle noch falten und heften und haben die alle einzeln die Seiten so zusammengefügt. Dann hatte ich so einen großen Hefter. Also, und jetzt werden sie halt gedruckt.
Das ändert sich und es ist ja auch etwas Besonderes, wenn dann einzelne ABBA-Mitglieder ihre Glückwünsche senden für 30
Ja.
Jahre Intermezzo. Wer hat denn da so
Genau.
alles geschrieben?
Also zum 30-Jährigen haben bisher Björn und Benny geschrieben. Vielleicht kommt ja noch was von Frieda und Agneta. Die hatten damals zu unserem 25-jährigen Jubiläum auch geschrieben. Und ja, warten wir mal ab, ob die beiden auch noch schreiben. Aber Björn und Benny, die haben ganz lieb geschrieben. Benny hat ja so eine kleine Zeichnung wieder gemacht und hat uns für 30 Jahre Unterstützung gedankt. Und ja, Björn, das ist ja auch so süß, seitdem wir bei Wetten, dass waren, wenn der mir schreibt, dann schreibt er immer Your Friend Björn. Also das ist
Legt er
total.
hoffentlich nicht noch eine Packung Knäckebrot bei?
Nein. Also, das finde ich immer total, total schön, wie der auch zu mir so ist, auch wenn wir uns zu Interviews treffen. Er hatte mich ja dann, oder ich hatte ihn gefragt, als ich ihn das letzte Mal getroffen habe, im April 2018 das Interview gemacht habe. Da habe ich ihn gefragt, ob er auch an mich als Fan eine Frage hat. Und da hat er mich gefragt, warum ich das immer noch so Energie habe, 30 Jahre diesen Fanclub zu leiten oder damals 28 Jahre. Und dann habe ich ihm das erzählt, was ABBA mir bedeutet und wie das so alles war. Und er ist da dann aufgesprungen, hat mich umarmt und hat gesagt, oh, ich muss mich bei dir bedanken. Das fand er so schön. Bei Benny, als der, da hatte ich mal ein Interview 2017 gemacht, als er sein Piano-Album herausgebracht hat. Das ist ja auch so wunderschön. Da habe ich ihm gesagt, mich das so berührt. Ich möchte gerne, auch wenn ich es da nicht mehr höre, aber bei meiner Beerdigung muss unbedingt dieses Album gespielt werden, weil das einfach total schön ist. Und dann haben wir beide, oder Benny hatte dann Tränen in den Augen und hat sich dann auch bei mir bedankt. Also das war schon sehr emotional.
Also man darf sich die ABBAs auf keinen Fall als kalte, berechnende Geschäftsleute vorstellen, sondern sehr menschliche, bodenständige Leute eigentlich.
Auf jeden Fall. Also die sind sehr bodenständig, überhaupt gar nicht abgehoben. Ich meine, das kann man als Fan, sieht man das vielleicht durch die rosarote Brille, aber das ist tatsächlich so. Immer wenn ich sie getroffen habe, die waren immer total menschlich und zugänglich. Und ja.
Wenn man denn bei dem Fanclub ABBA Intermezzo Mitglied werden möchte, dann geht das doch sicherlich recht einfach. Was muss man dafür tun?
Ja, da geht man einfach auf unsere Webseite, abba-intermezzo.de und dann auf Fanclub-Mitgliedschaft. Da kann man dann online, ist dann ein Formular, was man ausfüllen kann. Und das wird dann abgeschickt und dann beantworte ich diese Anmeldung und schreibe dann die Zahlungsmodalitäten, also die Kontonummer oder PayPal, je nachdem, wie man bezahlen möchte. Und sobald die Zahlung eingegangen ist, schicke ich dann das aktuelle Magazin raus mit Autogrammkarten und so, was wir noch so haben. Das legt man dann dabei und dann, ja.
Was kostet die Mitgliedschaft denn?
Also eine Mitgliedschaft für 4 Ausgaben kostet 20 Euro. Da sind dann die Druckkosten drin und die Versandkosten.
Und als internationales Magazin alles auf Englisch, wenn ich jetzt aber lieber eine deutsche Übersetzung haben möchte, weil ich des Englischen nicht so mächtig bin, was mache ich dann?
Dann kann man eine deutsche Übersetzung mit dazu anfordern. Die muss man allerdings auch bezahlen. Für 4 Hefte sind das dann 4 Euro. Und die liegt dann als Textbeilage dabei.
Also einmal Hochglanzfotos mit englischem Text und wenn man möchte, noch einmal auf Druckerpapier die deutsche Übersetzung. Davon kann man ja parallel nebeneinander legen und lesen.
Genau. Wir freuen uns immer über neue Mitglieder. Vielleicht sind ja unter euren Hörern welche dabei, die Mitglied werden wollen. Und wir sind natürlich auch immer auf unsere Mitglieder angewiesen, dass sie mitarbeiten praktisch am Heft. Das heißt, viele, wenn die jetzt ABBA zum Beispiel getroffen haben, dann schicken die uns Fotos oder die schreiben, wie sie ABBA-Fan geworden sind. Das finde ich immer total süß und interessant, so die Lesergeschichten zu lesen. Wir haben viele Mitglieder, die sich so gar nicht melden die ganze Zeit über. Und dann haben wir auch aktive Mitglieder, die richtig aktiv mithelfen. Also jeder kann was dazu schreiben, wenn er denn möchte. Ist natürlich kein Muss.
Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für dieses sehr aufschlussreiche und interessante Gespräch.
Sehr gerne. Ich habe mich auch gefreut, dabei zu sein. Und ja, alles Liebe, alles Gute. Vielen Dank.
Tschüss.
Und tschüss.